Effektiv für eine ganze Reihe, egal welche Denomination, egal ob geboren oder wiedergeboren oder wie immer wir das auch sagen wollen, es ist für ganz viele Menschen, die Gott als Gott des Glaubens, des Vaters von Jesus Christus eben kennen, ist trotzdem ein Wunschspielautomat. Ganz viele haben auch irgendwie noch so ein total verstaubtes Bild von unserem Herrn Jesus, beziehungsweise von Gott dem Vater, von dem wir es eben haben. Ganz viele sind vor allem voll der Erwartung, dass dieser Gott uns immer Hilfe schickt, was er übrigens tut. Wir kommen nachher nochmal darauf, dass er der Gott in jeder Notlage ist und Hilfe schickt. Das hat aber ganz viel mit unserem Entwicklungsprozess im Glauben zu tun. Da kommen wir ja als nächstes dazu. Und es gibt aber genauso viel, die auch durch ihre Erziehung eher Gott als Aufseher oder als Polizisten sehen. Die meisten, die heute Abend zuhören, werden das eigentlich weder das eine noch das andere haben. Und wir arbeiten uns Schritt für Schritt vor, warum das nicht so ist, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir dieses Wort ausstreuen über Sohn, über den Ort, in dem wir sitzen, in die ganze Region, denn Worte haben Macht. Und die Bekenntnis von dem, was wir jetzt nach und nach heute hören, das wird jetzt einen kleinen Überblick geben, was euch heute erwartet. Und das startet mit Fragen. Wir fangen also an mit der Frage, die auch bei der Einladung schon steht. Fragen, Fragen, Fragen. Dann kommt schon der nächste Punkt. Und der hat etwas mit den Einflussfaktoren für unser geistliches Wachstum zu tun. Was kann das sein? Wir geben im Einzelnen dann darauf ein, dass wir Gedankenfestungen haben. Und mit den Gedankenfestungen kommt als nächstes Kirchengeschichte, Geschichte allgemein. Was kann denn hier uns in unserem geistigen Wachstum wirklich beeinträchtigen? Wir kommen zum Punkt Geist, Seele, Leib. Und wir müssen uns damit befassen, dass Traumata unser geistiges Wachstum beeinflussen. Warum, werdet ihr gleich hören. Da kommt ganz viel im Einzelnen. Wir haben dann die falschen Wurzeln und die Ursprünge, die sehr viel mit Dogmen und mit Ritualen zu tun haben. Wir werden kurz mal zumindest auf Stolpersteine wie Stress, Humanismus eingehen. Die Serie über Stolpersteine steht ja noch aus. Aber das macht enorm viel für unser geistiges Wachstum aus. Heute reißen wir es auf alle Fälle schon mal an. Und nach den falschen Wurzeln gehen wir in einen weiteren Punkt. Und der hat dann mit der Identität, die Abhängigkeiten, ja, die hätte ich beinahe vergessen. Von wem sind wir abhängig? Die Abhängigkeiten als Co-Abhängigkeiten, die ich ja in meinem neuen Buch Minderwertigkeit zur Hörigkeit dann auch aufgegriffen habe. Als nächstes kommt der Punkt über Identität. Wer bin ich wirklich in Christus, sagen wir so schön. Aber bevor ich in Christus sein kann, muss ich doch auch mal wissen, wer ich selbst bin. Sonst kann ich das doch gar nicht in Christus sein. Aber das wird uns nicht gelehrt oder das hören wir sehr wenig. Und das ist nicht nur schade, das ist äußerst schwierig, weil unser Identitätsbild mit dem sogenannten Amt des Personseins und mit Mangel an Freude zu tun hat. Der Begriff Amt des Personseins werdet ihr nachher erklären und warum Freude so wichtig ist für unsere Identität. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass das eben weitergeht. Und was wird der nächste Punkt sein? Wir haben dann die Namen Gottes und wollen dann in eine Pause gehen. Nach der Pause betrachten wir uns wirklich aber auch nochmal, wie wir Gott selber erleben in unseren Erfahrungen und wie unser Gottesbild geprägt ist durch das, was wir oben Stück für Stück eben aufgerollt und aufgearbeitet haben. Die Namen Gottes können uns dann etwas mehr über den Charakter Gottes sagen. Wir haben das ja in der ersten Serie Der Weg zum Kreuz sehr wohl mit zwei verschiedenen Einheiten Namen Gottes, einmal im Hebräischen und einmal die 365 Namen Gottes im täglichen Leben auch aufgegriffen. Ihr könnt die alle downloaden bei mir auf der Webseite. Wir gehen der Frage nach, wer ist denn jetzt noch überhaupt Mittler zu Gott, dem Vater? All das sind Fragen, die wir uns eben stellen. Gott als Gott der Beziehung, warum denn das? Gott als Vater, Gott als Sohn, Gott als Heiliger Geist in dieser absoluten Einheit, das hört ihr im zweiten Teil. Und das sollte euch jetzt einen Überblick geben über das, was euch heute Abend erwartet. Es ist also, und wir fangen wieder an, ganz von vorn, im Einzelpunkt, Fragen, Fragen, Fragen. Ich habe euch die Fragen gestellt, teilweise eben auch in der Einladung. Welches Gottesbild hast du? Welches Gottesbild hat dich geprägt und warum ist das so? Was hat denn mein oder dein Gottesbild mit meinem bzw. deinem Selbstbild zu tun? Und welches Bild hat das von Jesus geprägt? Denn unser Gottesbild ist ausschlaggebend für unsere geistige Entwicklung. Deswegen werden wir uns ja auch mit dem Gottesbild der traditionellen Kirchen eben auch beschäftigen müssen, zumindest eben anreißen, damit uns klar wird, wie unser Gehirn über Vererbung hier auch vorangeht. Unsere Beziehung, unser Gottesbild zu unserem Vater wird doch auch ausgedrückt zu dem wichtigsten Gebot überhaupt. Und dieses wichtigste Gebot soll doch heißen, du sollst Gott lieben als erstes, mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele und den Nächsten wie dich selbst. Also das ist einfach mal der erste Punkt von unserer Inhaltsangabe, Fragen, Fragen, Fragen. Und schon geht es weiter eben in die Kirchengeschichte. Ist ja ein wichtiger Punkt bei den Einflussfaktoren. Warum? Die Kirchengeschichte zeigt uns hier ganz klar, genau wie die Geschichte allgemein, jetzt hier einfach dargestellt über zwei wichtige Bilder, wie sich unsere allgemeine Geschichte, unsere persönliche Geschichte, in dem Fall jetzt durch Kleidung, darstellt. Aber die Kirchengeschichte beginnt ja mit der Urgemeinde. Und die Urgemeinde ist ja direkt dann durch Konstantin eben in die katholische Kirche, die dann daraus entstanden ist, überführt worden. Die Kirchenväter, die das Fundament, der bis weit ins Mittelalter, also bis 1430 mit Luther, eben durch die katholische Kirche geprägt wurde, hat Dogmen und Rituale, die sie bis heute durchführen. Und wir waren heute wirklich nochmal hier im Fuldaer Dom, im Dommuseum, und der dortige Angestellte, der sich Soldat Christi auch nannte und wirklich ein ganz toller älterer Mann war, hat aber auch voller Stolz gesagt, kein Dogma der katholischen Kirche ist bis heute widerrufen oder verändert worden. Das hat was mit Stabilität zu tun, was Menschen von ihrem Gehirn und von ihren Emotionen eigentlich auch brauchen. Aber das hat bei der Vererbung, zu der wir dann noch kommen, eben auch einen nicht ganz einfachen Hintergrund. Die Kirchenväter, die ich gar nicht alle ein, also es soll jetzt ja keine Lehreinheit über Kirchenväter werden, aber in den Kirchenvätern und in den verschiedenen Konzilen ist sehr viel festgelegt worden, wie wir Gott aus der Sicht der Kirche und damit der Elite, also es sind dann Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle bis zum Papst, das Denken, und dieses Denken war hauptsächlich im römisch-griechischen Kontext aufgebaut und geprägt worden und nicht mehr im hebräischen Denkmuster, dieses Denken wurde festgelegt über ganz viele Jahrhunderte. Denn der Mensch als Gläubiger und Angehöriger der Kirche durfte in sich ja gar nicht frei denken. Er kannte die Bibel nicht, er hatte die Bibel nicht, er durfte nur das, was vom Klerus vermittelt wurde, auch als Glaubensgrundsatz für sich annehmen. Und wir dürfen und müssen, wenn wir zum Punkt eben kommen, Geist, Seele, Leib, erkennen, dass unser Geist, unser Verstand, das über diese Jahrhunderte und Generationen auch abgespeichert hat. Aber freies Denken war nicht gewollt. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Kirchengeschichte, also das nächste Bild hier ist schon wichtig, wir steuern nämlich mit schnellen Schritten darauf zu, denn wir müssen uns klar werden, dass der Mensch aus Geist, Seele, Leib besteht. Und das ist im Neuen Testament festgehalten. Also es ist nicht nur eine psychologische Erkenntnis, mittlerweile auch über viele, viele Theorien bestätigt, aber Gott hat uns als Mensch dreigeteilt. Die Zahl 3 kommt ganz, ganz oft im Menschen vor, in der Aufteilung des Menschen. Wir haben also Geist, Seele, Leib. Die Seele wiederum ist wiederum dreigeteilt in Emotionen, Verstand und Denken. Ja? Und das sind alles extra Einheiten. Hier ist die Zusammenfassung, dass wir uns mal klar darüber werden, wie eben die geistigen Aspekte, die in der Psychologie überhaupt nicht berücksichtigt werden, wie dieser Geist, ja, und wir sehen hier zwei Bilder aus dem Buch Geist, Seele, Leib von Andrew Womack, also Geist ist unser innerer Mensch, dieses Verbindungsstück ist die Seele mit dem Verstand, also unserem Gehirn, unserem Kopf, unseren Emotionen, aber auch unsere Willensentscheidung. Und der Körper füllt das alles aus, also im Körper befindet sich alles. Aber es gibt Schnittstellen und diese Schnittstellen, wo das ineinander greift, das sollte so gut, von Gott ist es so, zusammengefügt sein, dass auch der Fluss, was vom Geist herkommen soll, durch unsere Seele unseren Körper beeinflusst. Und diese Grundlagen müssen wir mal haben, weil wenn wir nochmal später zur Kirchengeschichte und zur Geschichte allgemein dazukommen, verstehen wir besser, warum im Neuen Testament gesagt wird, dass der Geist die Seele beeinflussen soll und regieren soll und herrschen soll und nicht die Seele den Geist. Wir sollten auch alle wissen, dass bei Zeugung der Geist vollständig eben vorhanden ist. Vollständig. Es ist wie der Erwachsene schon. Es ist der erwachsene Schuh der Person, zu dem dieses kleine Kind erst einmal werden soll. Das Kind, das sich erst im Mutterleib entwickelt, hat bereits einen vollständigen Bauplan dessen, was für dieses Kind, das mal zu einem Erwachsenen wird, eben beinhalten soll. Und auch wenn das Kind geboren ist, ist der Geist immer noch in dieser Fülle vorhanden. Aber die leere Gehirnplatte, die leere Erfahrungsplatte hat einfach erstmal nur die Basis oder Grundeinstellung, wie wir das bei unserem Laptop auch haben und erkennen. Ja, für viele mag es ein bisschen komisch sein, aber es passt. Das Gehirn ist tatsächlich ein nach wie vor immer noch mit vielen Rätseln behaftetes Computermodell, das die Wissenschaft schon sehr stark entschlüsselt hat, aber ihnen fehlen eben auch noch Punkte dazu. Und wir haben hier ein Bild, das zeigt uns eben die Seele als Ventil, die vom Geist über die Seele in den Körper hineinleitet. Aber je nachdem, wie das Ventil funktioniert, ob es staut, ob es verrostet ist, ob es überhaupt sauber funktioniert, ob es verletzt ist, ob die Schalter auf der falschen Stelle sind, das sind effektiv Punkte, die ihr dann im Geist-Seele-Körper-Seminar habt. Wir haben ein zweites Bild hier, ist wie der Mensch ist, so ist er. Also wie der Mensch denkt, so ist er. Wenn der Mensch nur negative Gedanken hat, also das Bild war richtig gut, ja. Wenn der Mensch nur dunkle Gedanken, finstere Gedanken, Negatives hat, dann verdunkelt sich sein ganzes Wesen, denn das Gehirn ist engstens mit den Emotionen, mit dem Herzen, mit dem Inneren verbunden und es beeinflusst sich gegenseitig. Wenn aber das Gehirn lebendig und vielfältig ist, also bunt mit allen Regionen, wie Gott es vorgesehen hat, weil wir Freude, weil wir Glück eben auch, und Glück ist hier als Freude, als Spaß auch gedacht, nicht als Spaßgesellschaft, sondern als Freude im Überbegriff, dann lebt das Gehirn und in dieser Lebendigkeit kann es viel mehr empfangen und weitergeben über die Seele. Wenn wir aber in unseren Erziehungsmodellen seit Hunderten von Jahren nur die Seele füttern, wenn Wissen unser Hauptziel ist, wenn Intelligenz für uns in unserer Gesellschaft maßgeblich ist, dann wird unsere Seele gefüttert. Und wenn die Seele gefüttert wird, aber der Geist nicht, und ich sage gleich, wie der Geist gefüttert wird, dann schrumpft der Geist immer wieder stärker ein. Daher muss diese Wiedergeburt in und durch und mit Jesus Christus ein wesentlicher Bestandteil von uns sein, denn es heißt eben auch im Wort Gottes, Nikodemus hat das ja als Frage an Jesus gestellt, dass Jesus gesagt hat, du musst von Neuem wiedergeboren werden. Nikodemus hat daraufhin erstmal gesagt, hey, wie geht denn das? Ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter zurückkehren. Aber mit dem wiedergeborenen Geist hat ja Gott die Kraft, die Freude, die Salbung, seinen Sieg und seinen Frieden in den Geist hineingelegt. Wir sollen ja in Wahrheit und im Geist Johannes 4 anbeten, haben keine Ahnung, wie das geht. Wir kennen den Vers, wir wissen nicht, wie es praktisch geht. Ja, weil wir den Geist so wenig anzapfen können, auch wenn wir uns wieder geboren eben bezeichnen. Warum das aber sich über die Seele nicht auf den Körper auswirkt, hat eben mit dem unerneuerten Sinn oder mit diesem unerneuerten Verstand, von dem Paulus spricht, zu tun. Also Gott hat uns alles gegeben mit in unserem Geist bei unserer Zeugung und wir müssen das wieder aktivieren. Und das ist so bedeutsam, wir kommen ja ganz zum Schluss, eben zu unserem Ziel hin. Wir sind direkt vor Pfingsten oder Shavuot. Wir haben die 50 Tage Omer zählen. Das ist etwas, was uns hineinführt in dieser Zeit zwischen Ostern, Pessach, nach Pfingsten, Schavuot hin, dass wir uns wieder neu, verstärkt durch den Psalm 119, ausrichten auf Gott, dass dieses Ausrichten durch den Geist, durch die Bibel ist. Denn ein Drittel, wir müssen uns das klar machen, das ist ein wunderbar harmonisches Gleichgewicht. Und eigentlich heißt Shalom-Frieden Balance, Harmonie, Gleichgewicht zwischen dem, was Gott geschaffen hat. Ein Drittel von uns ist der Geist. Es ist wesentlich, ob der Geist, der so vollständig ist, heute bei uns als Einzelperson, auch bei euch als Zuhören, eher verschrumpelt ist, eine kleine Walnuss oder wenigstens ein zusammengeschrumpelter Apfel, das ist dann schon etwas mehr, hat auch schon mehr Wasser, oder ob er lebendig ist, weil er gut genährt ist, weil dann kann ich von meiner Seele, mit meiner Seele, viel enger mit dem Geist zusammenarbeiten und unsere Seele, die durch Wissen, durch Intelligenz, durch das Soll, ja, was das, was ich sein soll, getrieben und geprägt wird, kann immer mehr begreifen, dass der Geist mehr weiß, weil der es von Anfang an schon hat. Aber durch was wird der Geist genährt? Wir kommen beim Thema Identität noch viel stärker drauf, weil wir sehr viel Zusagen Gottes im Neuen wie im Alten Testament über unsere Identität auch als Kinder Gottes, als Sohn oder Tochter haben. Aber die meisten von uns sind sich über diese Sohnschaft, über diese Tochterschaft bestenfalls wissensmäßig bewusst, aber haben es in ihrem Körper noch nicht, in ihrer Seele, in ihren Emotionen noch nicht empfangen oder erfassen können. Warum? Ja, ich kann ja nicht so lange beim Geist bleiben. Warum? Stolpersteine, Traumata zum Beispiel. Traumata verändern unser Gehirn. Und ob ein Trauma bei einem hochsensiblen Kind, und die werden immer stärker, es ist mittlerweile festgestellt, dass ein Drittel der Weltbevölkerung hochsensibel ist, was ganz klasse dazu passt, dass Gott uns sowieso in Joel 4 versprochen hat, dass er am Ende dieser Zeit, und wir sind da, den Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Und das ist eine Umschreibung dessen, was wir heute Hochsensibilität nennen, die hat extrem viele Facetten. Aber für ein sehr sensibles Kind, das eben all zu einem sensiblen Mann oder einer sensiblen Frau wird, sind schwierige Ereignisse, wirklich schwierige Erlebnisse ganz anders zu verarbeiten wie für einen Durchschnittsmenschen. Und nachgewiesenerweise sind solche schwerwiegenden Ereignisse, die wirklich die Eltern betreffen können, die Geschwister betreffen können, Tod von einer geliebten Person, einem geliebten Tier sein kann. Ich könnte jetzt den halben Abend die Dramata aufzählen, das ist aber nicht der Sinn der Sache. Wir sollen es einfach nur begreifen, dass Dramata einen großen Hinderungsgrund für unsere Seele ist, im Geist zu wachsen, weil die Empfangsstationen nicht da sind. Ja? Und dadurch werden wir auch immer dunkler, zum Beispiel in unserem Denken, wir können das wissenschaftlich nachweisen, dass unser Gehirn effektiv Löcher aufweist oder dunkle Flecken aufweist. Aber ähnlich wie Traumata, werden wir wieder in anderen Seminaren behandeln, wird das Gehirn auch durch Stress oder durch Prägung schwer geformt, beeinflusst. Das sind Einflussfaktoren. Ja, das sind Einflussfaktoren. Das sind Einflussfaktoren. Und diese Einflussfaktoren sollten wir wissen, dass sie unsere Wahrnehmung über den Geist schwerstens beeinträchtigen. Weil dieses Ventil, das Bild haben wir ja hier vor uns nicht sauber funktioniert. Der Geist kann nicht durch die Seele unser Denken beeinflussen, sodass das Denken und das Gehirn die Funktionen unseres Körpers sauber steuern kann. Also unterschätzen wir diese immensen Blockaden, wie wir sie auch nennen. Ich habe Blockaden, ich habe Hemmnisse. Ja, das ist ja das, wie wir es empfinden, warum ich Gott nicht spüren kann, warum ich Gott nicht wahrnehmen kann, warum ich mich auf so viele Dinge einfach verlassen muss, warum meine Beziehung zu Gott keine Beziehung, sondern eher ein Ritual oder auf einem Dogma beruht, hat effektiv mit unserem Gehirn und mit unserer DNA und mit den Genen zu tun. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Gene, DNA, ja, sind unsere Wurzeln, sind Ursprünge unseres Lebens. Der Mensch hat im Blut, und das sagt ja die Bibel, im Blut ist Leben, effektiv diese DNA-Stränge, in denen alle, bitte lasst euch das mal auf der Zunge und im Kopf zergehen, alle zurückliegenden Generationen meines Stammbaumes abgespeichert sind. Und das Gehirn als Großcomputer ist in der Lage, durch sogenannte Auslöser, Trigger, das können Gerüche sein, das können andere Sachen sein, auf Erinnerungen auch von Vorfahren quasi zurückgegangen bin, deswegen bin ich nie wieder geboren, deswegen bin ich nicht New Age oder Esoterik, deswegen war ich nicht in meinem früheren Leben mal Napoleon oder welche der Heiligen oder was auch immer, sondern es sind rein technisch die Dateien, die millionenfach in unserem Gehirn in verschiedenen Regionen abgespeichert sind. Ja? Und das macht uns was aus. Das heißt, alles, was unsere Vorfahren, egal ob die in Israel oder in Italien oder in Ungarn oder in Schweden gelebt haben, müssen ja nicht alle dauerhaft über viele, viele Generationen in Mitteldeutschland gelebt haben, diese Lebensumstände, diese Verhaltensweisen sind die sogenannten alten Pfade der Bibel und die alten Pforten. Die gehen nicht nur bis ins Mittelalter, die gehen noch weiter zurück. In unseren Bußgebeten, und das werden wir zum Schluss wirklich auch nochmal tun, haben wir so viel von diesen alten Pfaden in uns, die durch unser Tun aber geöffnet werden. Wir öffnen quasi alte Tore durch unser Verhalten oder ja, durch Fehler, durch Sünde, durch andere Dinge. Die sind aber schon da. Die Pfade sind schon da. Die Türen sind erstmal zu. Jeder Mensch kriegt einen neuen Start. Gott gibt allen die gleiche Ausgangsbasis. Aber wenn wir in Generationswunden, in Generationsflüche, in Generationsschuld hineintreten, dann kriegen wir den ganzen Mist auf einmal mit. Insofern ist das, was die Kirchengeschichte und die Geschichte allgemein für uns als Erlebnis, nicht nur als Wissen bedeutet, durch unsere Vorfahren sehr wichtig. Da sind Verhaltensweisen wie vorprogrammiert und ich habe durch die neuen Lebensumstände, durch das neue soziale Umfeld, das mein heutiges Leben ausmacht, völlig neue Chancen. Aber wenn ich in die Sünden meiner Vorfahren wie Ehebruch, ob der jetzt geistig, körperlich, seelisch ist, Götzendienst, Blutschuld, dann unsere Ausgänge macht, das ist sehr wichtig. Ich trage diese Schuld in mir. Jesus Christus hat aber diese Schuld bereits beglichen, nur ich nehme es nicht in der Fülle in Anspruch oder ich proklamiere es erstmal nur als Wissen, aber noch nicht als Erkenntnis in meinem inneren Menschen, der meine Identität ausmacht. Und dadurch habe ich Blockaden. Dadurch ist das Ventil, das wir hier sehen, eben verrostet oder falsch geschaltet oder kann das nicht richtig reingeben. Wie gesagt, es ist heute erstmal die Kurzform, damit wir sehen, wie wir immer wieder in alte Fallstricke, die die Bibel in den Psalmen ganz oft nimmt, Fallstricke schlingen, warum ich da wieder reinfalle. Ja, warum ich da wieder reinfalle. Das hat mit diesen alten Faden zu tun, das hat mit diesen Verhaltensweisen zu tun. Das hat in mir mit einem Fundament der Vererbung zu tun, dass Gott durch Buße und durch alles, was am Kreuz von Golgatha vollbracht wurde durch Jesus Christus, er hat den Preis für alles bezahlt. Aber wenn ich das nicht entnehmen kann, weil Unglaube oder Minderwertigkeit als sogenannte Tore des Unglaubens diese Stolpersteine in meinem Leben sind, dann kann ich dem Wort Gottes tatsächlich nicht glauben. Und obwohl die Evangelisten, obwohl die gute Nachricht uns so viel Gutes verheißen, habe ich selber auch in unzähligen Fällen meiner Klienten erfahren müssen, ja, für den anderen schon, aber für mich nicht. Ja? Das ist eine innere Einstellung, die mit Minderwertigkeit zu tun hat. Und wir können natürlich auf diese Wurzel, auf diese Ursprünge nicht in einer Sendung eingehen. Aber daher kommen auch Co-Abhängigkeiten. Wir sind von Menschen abhängig. Das ist sogar regulär von Gott gewollt. Ja? Der Geist ist von Gott abhängig. Aber der Mensch in seine Seele ist vom Menschen abhängig, nämlich das Baby von den Eltern. Und Gott hat dafür im Gehirn sogar extra Plätze vorgesehen. Das weiß die Psychologie. Daher kommen Bindungen oder sollen Bindungen entstehen. Wenn das nicht zustande kommt, wenn ich keine vernünftige Bindung zu meinen Eltern haben kann oder die unterbrochen ist, wird dieser Platz leer bleiben und ich versuche mich immer wieder vom Gehirn her mit Menschen zu verbinden. Verbindungen zwischen Menschen sind Beziehungen. Aber unsere erste Beziehung soll durch den Geist zu Gott hingehen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen dienen und den Nächsten wie uns selbst. Aber dieses wie uns selbst hat ganz viel mit Selbstliebe im Positiven, nicht in Narzissmus zu tun. Die positive Selbstliebe und Selbstannahme hat damit zu tun, dass mein Selbst durch meinen Geist mit Gott verbunden ist, mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Und dadurch kommt dieses Bild, wie Gott mich sieht, auch bei mir in meinem inneren Menschen an. Aber wenn ich Mangel, ist ein Riesenstolperstein, wenn ich Mangel habe an Liebe, an Annahme, an Wärme, was ein Baby schon braucht, dann ist dieser Mangel ein Riesenstolperstein, der mir eine Beziehung zu Gott nicht erlaubt. Wenn meine Eltern, speziell mein Vater, der uns als Person wirklich auch Hilfestellung geben soll, Identität geben soll, und mein Vater war eine sehr strenge Person zum Beispiel, eine sehr dominante Person, gibt es ganz, ganz vieles, ich gehe da jetzt nicht detailliert drauf ein, dann ist vom Gehirn festgehalten, dass ich auf meinen himmlischen Vater, wie er eben von der Bibel her auch weiß, dieses, was ich als Kind und als Jugendlicher als Vater kennengelernt habe, ich übertrage das auf Gott. Weil mein Geist mir das wahre Gottesbild noch gar nicht spiegeln kann. Er kann es mir noch gar nicht downloaden. Dann ist das, was ich meinen Vater eben erlebe, meinen reellen biologischen Vater, ja, wenn der durch die strenge Ehe mein Aufseher oder fast wie ein Polizist oder ein Richter, der mich straft, behandelt. Und mir nie gezeigt hat, dass er ein liebender Vater ist, auch noch wenn ich älter bin, auch noch wenn ich Fehler mache, mich auch auf den Schoß nimmt, mir einfach diese Identität geliebt zu sein, auch wenn ich Fehler mache. Wenn ich das durch meinen biologischen Vater nicht habe und meine biologische Mutter, die dafür zuständig ist, deswegen habe ich euch ja von Arthur Burke wirklich dieses Album Farben der Liebe mal empfohlen, weil da die Mutterrolle und die Vaterrolle eben auch so beschrieben ist, dann kann ich mein Gottesbild in der Übertragung meines biologischen Vaters durch die Stolpersteine, durch die Traumas, durch die Erfahrungen, Prägungen und Entwicklungen nicht so entwickeln, wie es dem Gottesbild, wie es wirklich dem Vater, Sohn oder Heiligen Geist entspricht. Wir kommen dann nach der Pause nochmal dran. Und wenn die Kirche als die Institution, die mein geistliches Leben über Jahrhunderte und Generationen geprägt hat, weil nach diesen Dogmen hatte ich zu lauben, sonst war ich ein Ketzer, ja, oder was auch immer, oder eine Sekte. Und das hat ja seine berechtigte Bedeutung, bitte nicht falsch verstehen. Es gibt sehr wohl diese Wahrnehmungspflicht, diese Fürsorgepflicht, hier auch hinzugucken. Es gab Ketzer, es gab und gibt bis heute Sekten, die eben auch das Evangelium nicht sauber verkünden. Aber keiner, egal wie groß und wie alt die Kirche ist, darf für sich behaupten, wir haben alles, wir sind alle richtig, unsere Dogmen stimmen alle, unsere Richtlinien stimmen alle. Denn das Neue Testament, die Bibel sagt, und alles ist Stückwerk. Keiner darf sich selbstgerecht überheben. Keiner. Durch die Länge der Zeit haben die älteren Brüder, und dazu gehören auch zuallererst die Juden, weil die das Alte Testament mit den rabbinischen Auslegungen noch viel intensiver in den Wurzeln auch erkannt haben, aber dann haben wir die katholische Kirche als ältesten Bruder. Und da gibt es ganz viele Fehler, aber diese Fehler haben sich auch in der evangelischen Kirche, in den Freikirchen, in der Pfingstbewegung, in allen Bewegungen durch den religiösen Geist immer wieder auch in verschiedenen ihr Lehren breit gemacht. Nur wir erkennen sie nicht. Wir kennen in unseren, durch unsere Gene, durch unsere Verhaltensweise, durch unsere Prägemuster und das, was uns ausmacht im Sein, das, was wir schon immer kannten. Wir müssen daraus ausbrechen, willentlich und wissentlich, das ist diese Neugeburt, in der unser Geist wieder die Chance kriegt, weil er gefüttert wird. Und Fütterung kommt durch die Bibel, kommt durch das Wort Gottes. Kommt nicht durch Esoterik, Hexerei, Zauberei, die schon in diese unsichtbare Welt, in diese Dimension hineinsteigen können, aber deswegen sind sie noch lange nicht beim dritten Himmel, beim Gnadenthron Gottes. Ja? Da brauchen wir die Richtschnur des Wortes Gottes. Wir kriegen alle gesagt, lest die Bibel, lest die Bibel, lest die Bibel, aber wir haben oftmals nicht begriffen. Warum? Weil es unseren Geist füttert, wenn er wieder aktiviert ist, wenn er wiedergeboren ist. Und das ist keine eigentlich Automatismus, der einfach mit unserer Geburt und mit einer Taufe abgehandelt ist. Nicht umsonst hat es sowohl die evangelische wie die katholische Kirche eine Firmung oder eine Konfirmation. Warum? Ich kenne alle Dogmen oder Richtlinien, warum es eben zu dem Alter absolut richtig ist. Das ist im Allgemeinen 13, 14 Jahre rum, wo Firmung oder Konfirmation stattfindet, weil zu diesen Zeitpunkten mit 12, 13 Jahren im Hebräisch-Jüdischen sogenannte Bar Mitzwa, Bat Mitzwa Zeit ist, wo ein Kind umsteigt in dieses jugendliche Erwachsenwerden. Warum? Weil vom Gehirn neue Hormone ausgeschüttet werden, die überhaupt uns ermöglichen, auch logisch zu denken. Erfahrungen in anderen Gehirnen abzuspeichern, nicht nur in der Amygdala. Also Gehirn ist wirklich sehr, sehr interessant, ihr Lieben. Ich habe mich viel damit befasst, aber ich kann das jetzt hier nicht in allen Details ausführen. Wir sollen das nur wissen. Wir sind die Folge dessen, was unsere Vorfahren gelebt und geprägt haben. Aber wir haben die Chance, durch Jesus Christus in unserer Lebensübergabe, in der Bitte unser Leben bewusst mit Logik und Willensentscheidung, das ist im Allgemeinen mit diesem Alter zwischen 12 und 14 Jahren, und ganz viel in der Jugendevangelisation geht da auch hin, bewusst diese Entscheidung zu treffen, ich gehöre zu Christus. Ich will dahin. Kinder wissen das oftmals ganz automatisch, haben ganz viele Gotteserlebnisse. Ja? Und viele davon gehen aber auch wieder verloren, weil sie nicht gefüttert werden. Und wenn ich mein Gehirn und meinen Geist immer wieder durch das Wort Gottes füttere, dann ist das mit der Reaktivierung durch Wiedergeburt, und dafür ist Pfingsten, dafür steht eben auch Shavuot, die Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn ich bewusst das auch mache und meine Hände öffne, aber das ist nur eine prophetisch-symbolische Handlung, zu sagen, Herr, öffne meinen Geist, da wo Blockaden sind, ob die jetzt familiär sind, ob die über Geschichte verändert worden, ob die über die Kirchengeschichte, ob die über die Realgeschichte, über meine Generationen allen möglichen Mist gebaut haben. Wir werden diese Sendung heute Abend wirklich mit einem großen Bußgebet nochmal beenden, auch wenn es eine allgemeine Sache ist, damit wir diesen Neuanfang und wie gesagt, die allermeisten hier bei uns oder fast eigentlich alle, die zuhören, sind darin. Aber die Blockaden sind deswegen noch nicht alle weg. Ja? Und unser Geist ist noch nicht wirklich in der Lage, alles Futter, das er bekommt, so zu verarbeiten, dass er es runterbekommt durch diese ehernen Decken auf unserem Herzen, auf unserem Inneren. Aber Gott ist in der Lage, das Unmögliche möglich zu machen und uns Stück für Stück aus diesen vererbten Geschichten rauszuholen. Und vieles macht er einfach aus Liebe und Gnade. Und da, wo wir den Wunschautomaten vorhin gesehen haben, das ist auch Hypergrace-Bewegung. Alles ist Gnade. Wir brauchen uns nicht, wir kommen später darauf, auf Recht und Gerechtigkeit, auf andere Eigenschaften Gottes einlassen. Alles ist Gnade. Wir bitten und wir bekommen, Punkt. Aber dass das gar nicht geschehen kann, dass uns sogar die Psalmen sagen, auch wenn ich dir das geben will, was dein Herz dir wünscht, ja, muss ich im Willen Gottes auch ein Stück sein? Muss ich ihn auch als König und nicht nur als Diener können? Wir kommen dann beim Gotteswill drauf. Aber jetzt dieser erste Teil war so wichtig, jetzt kommen wir zu der Identität, ja, war so wichtig, dass wir die Grundlagen bekommen, warum unser Gehirn, warum Geist, Seele, Leib so wichtig ist. Weil es uns diese Stolpersteine produziert. Und dreimal dürft ihr raten, wer sehr, sehr gut unseren Körper und unsere Seele in- und auswendig kennt und alle Stolpersteine da reingelegt hat. Gott sicherlich nicht, aber der Satan schon. Gott hat uns mal perfekt gemacht. Aber wir sind eben immer weiter von ihm weggerutscht. Und das hat letztlich ganz viel mit unserem Gehirn, mit unseren Erfahrungen und mit der Übertragung unserer irdischen Eltern. Es können auch Großeltern sein, wenn die Eltern nicht mehr da sind oder weg sind. Und wir haben heute eine Gesellschaft, in der wir Deutschland, aber alle Industriegesellschaften, alle Industrienationen, auch Europas vor allem, aber auch USA und so weiter, wo wir Kinder wieder zu Waisenkindern machen, weil wir sie zu Schlüsselkindern machen. Uns ist Reichtum und Wohlstand und andere Dinge natürlich zum Besten der Kinder so wichtig, dass die Kinder diese Geborgenheit, die zu den wichtigsten Grund Ereignissen des menschlichen Lebens gehört, dass ich Sicherheit habe. Geborgenheit und Sicherheit sind ganz stark miteinander verwoben. Wenn ich die nicht hatte, weil meine Eltern nie da waren, oder heute haben wir in diesem Dommuseum zum Beispiel gehört, warum es heißt, schief gewickelt. Das hat im Mittelalter den Anfang gehabt, weil die Kinder wurden alle so fest gewickelt, dass sie die Eltern, vor allem die Mutter bei der landwirtschaftlichen Arbeit, nicht gestört hat. Und glaubt's oder nicht, man hat sie an den Huthaken gehängt. Originalton von dieser Führung. Und wenn die Schepp gehangen haben, hat das eben auch den Brustkorb verändert, den Ding. Das sind wirklich Einflüsse. Ja? Damit ist aber keine Verbundenheit, keine Beziehung zu den Eltern oder Großeltern wirklich möglich gewesen. Damit habe ich aber auch keine Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Und das macht mein ganzes Leben aus, warum ich beziehungsgestört, oftmals dann auch in Partnerschaften große Probleme hat. Ja, wenn Jesus unser Bräutigam sein sollte, kommen wir im zweiten Teil dazu, nach der Pause. Wie will ich das wirklich in Liebe, Annahme und Geborgenheit empfangen können? Wir haben einen Klaus Schwab, der einen Reset gerade in Davos, ja, verkündet, immer und immer wieder, jedes Jahr auf neue, aber Gottes Reset in unserem Leben ist viel besser. Und danach müssen wir uns ausstrengen, wo wir schief gewickelt über so viele Generationen ein schiefes Gottesbild, ein verdrehtes Gottesbild, wie wir es ganz am Anfang mal gesehen haben, und es ist uns nicht bewusst, muss unser ganz persönliches Streben und Flehen zu Gott sein. Herr, hilf mir raus aus dem. Das war mir überhaupt nicht bekannt. Wie sehr mein Körper, mein Gehirn, meine Seele auch rückwärts, ja, da haben wir es doch, ja, wie sehr meine Gedankenfestung, auch Epheser, ja, Neues Testament, nicht Altes, meine Gedankenfestungen sind vererbt, Leute, ja, und ich habe noch eins obendrauf gesetzt und ich kann zwar und werde auch durch Christus, wenn ich ihn wieder zum Herrn meines Lebens mache, kann ich da ausbrechen, aber deswegen sind doch die Gedankenfestungen noch nicht ganz weg. Die müssen einbrechen. Die Mauern müssen einbrechen, die Blockaden müssen eingerissen werden. Wir können das nicht. Wir können unsere DNA nicht verändern, wir können unsere Gene nicht verändern. Wir können unser Denken zwar schulen und verändern lassen, aber wir müssen das, was uns immer wieder in alte Gewohnheiten zurückzieht, auch auf den Altar legen. Ja, wenn auf dem Altar lauter Götzen sind wie Wissen und Intelligenz und Mammon, haben wir alles hier in den großen Bußgebeten gestern für dieses Herz Deutschlands, in dem wir gerade sind, so wird auch der ganze Gürtel hier um Fulda herum bezeichnet, das Herz Deutschlands, und das Vaterherz Gottes ist eben in der Mitte, in uns selbst. Ja? Aber das wird blockiert und Gott möchte diese Blockaden wegnehmen. Wenn Gott uns hier wie diese Löwin im Spiegel sieht, ja, ich mich selber aber wie ein kleines Schmusekätzchen sehe, und dabei bleibe ich, so niedlich das Lied an, so niedlich das Foto aussieht, wir haben noch ein anderes, da ist ein Tiger drin, ja, und vorne dran ist was anderes, aber das ist, wie Gott uns sieht. Er sieht uns als Frauen, als Männer, wenn wir jetzt alle Teilnehmer sind, ja über 20, dann sind wir erwachsen und sollen Löwe oder Löwin sein. Aber wenn wir in der Minderwertigkeit gefangen sind, und ihr dürft mir glauben, das sind 98-99% der Deutschen, der Schweizer, der Österreicher, der Hebräer, sind in Minderwertigkeit in der einen oder anderen Form gefangen, genommen und gehalten worden. Und er hat ganz viel verschiedene Stricke, weil Minderwertigkeit aus Mangel entsteht. Ja? Aber das ist eine enorme, enorme Unglaubensblockade. Wenn ich nicht glaube, dass ich das in Gottes Augen bin, und ich kann es nicht glauben, weil Unglaube ein Riesenballast ist, den ich aus der Vergangenheit mitschleppe, dann kann ich nicht wachsen, auch wenn ich es will. Ich muss aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein mir diese Mängel bewusst machen, um Gott zu bitten, ja, dass er es beseitigt. Aber in vielen Fällen sagt er gerne, ja, aber ihr dürft auch was dazu machen. Charakterveränderung fällt nicht vom Himmel. Gedankenveränderung. Paulus hat uns den Befehl gegeben, verändert eure Denken. Er hat nicht gesagt, lasst euer Denken durch Gott verändern, sondern es hat etwas mit uns, und das ist auch Arbeit, zu tun, dass ich mehr über mehr überwinde. Wo sind wir dann? In den Offenbarungen. Das Buch der Offenbarungen für diese Endzeit ist ein Buch der Überwinder. Da kommt das Wort Überwinden und Überwinder so oft wie nirgends zuvor vor. Wir finden es im Alten Testament fast nicht, dieses Wort Überwinden. Warum? Weil wir ganz viele Dinge in uns tragen, die uns blockieren, Ängste verschiedenster Art, Stolpersteine verschiedenster Art, die wir überwinden müssen. Wenn wir immer wieder Befehle bekommen, und jetzt gehen wir mal in die Identität, das erste Bildchen haben wir ja gesehen, das waren Gedankenfestungen. Aber wir haben ja noch andere Unterpunkte oben gehabt, die wir in der Einheit, in der Einleitung gesehen haben, was Fremdwahrnehmung und was Eigenwahrnehmung eben auch macht. Ja? Und da gibt es ganz tolle Bilder, wie ich mich wahrnehme und wie andere mich sehen, wie ich gesehen werden will und wie andere mich sehen. Ja, das ist so, ja, das war so eine kleine Zusammenfassung von verschiedenen Möglichkeiten. Ja? Wie denke ich, dass ich gesehen werden sollte? Und wie glaube ich, dass ich tatsächlich gesehen werde? Das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ganz viele Möglichkeiten, wie ich mich sehen soll und wie ich mich sehen möchte. Wenn ich dieses Bild sehe, wer bin ich, who am I? Ja? Dann ist tatsächlich die... Da ist kein Gesicht, ich habe keine Identität. Wer bin ich denn wirklich? Wir haben ein Jahr lang mit Gruppen nur an unserem Selbstbild und an unserer Identität gearbeitet. Da unten dieses Bild mit den Kegeln, mit diesem orangen Kegel, er sticht aus der Menge heraus. Gott hat uns so individuell gemacht, nicht als Einheitsmasse. Eine Welteinheitsregierung, eine Welteinheits, es hört sich ja auch, eine Welteinheitsregierung, eine Welteinheitsreligion, eine Welteinheitswirtschaft will uns zu dieser Einheitsmasse machen. Aber Gott hat uns nie so vorgesehen. Er hat uns bunt, er hat uns individuell Unikate geschaffen. Und unser Bestreben muss nicht nur sein, dreimal in meinem Leben zu sagen, Herr, wie siehst du mich? Ja, und ich, da möchte ich eigentlich schon hin, aber das war es gewesen. Und dann schalte ich die Leitung ab. Das ist es nicht. Ja, wir haben auch noch das Selbstbild, das sich zusammensetzt aus Zahlen, aus Daten und Fakten. Das ist die linke Gehirnhälfte der Logik, ja, wo alle Faktoren, alle Daten erfasst sind, Name, Alter und, unser Besitz, unsere Beziehungen, alle Datensätze, Bedürfnisse, Ziele, Interessen, Erwartungen, das ist vor allem in der linken Gehirnhälfte. Ja? Aber unsere Selbstwahrnehmung, das sind immer noch linke Gehirnhälften, unsere Selbstwahrnehmung, unsere gesellschaftliche Position, unsere Erfahrungen, sind Aussagen anderer über uns, wie sie uns beschreiben. Ja? Mein Selbstbild hat was mit den Wünschen, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit den Werten zu tun. die mich prägen. Und dazu hat natürlich der Status und meine Erfahrungen ganz viel zu tun. Gefangene Kinder, gespaltene Persönlichkeiten haben ganz klar die Aussage, nö, ich habe andere Erfahrungen. Also meine Erfahrungen sind anders. Das, was du mir erzählst hier, wegen Bibel und so, nee, meine Erfahrungen sind anders. Deswegen muss ich wirklich auch diese Erfahrungen ernst nehmen, weil es reale Dinge in mir sind. Ich kann da nicht einfach nur sagen, ja, ich habe das anders gelesen, das ist ganz anders richtig. Ja? Aber andere Leute geben mir Kritik, geben mir Feedback, können Liebe oder Sympathie auch von Dritten auf mich geben, können mir Wertschätzung geben, Respekt und Bestätigung oder auch das Gegenteil. Das sind die, die vom Dritten, vom Fremdbild her mich dann auch bestätigen oder es sein lassen. Ja? Und das hat ganz viel mit meiner Identität zu tun, die ich erst einmal finden muss, um zu wissen, was hat Gott in mich hineingelegt? Wo ist mein Essenzanteil? Was macht mir Freude? Und meine Eltern haben mir das oft nicht erlaubt. Dann kann ich mich aber nicht entfalten, dann kann ich nicht so, wie Gott mich geschaffen hat und wie er mich sieht, in das an Berufung und anderen Dingen hineinkommen, was er an Fülle für mich hat. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Für Gott ist das eine Katastrophe. Wenn ich unter dem Punkt der Co-Abhängigkeiten, ja, das haben wir vorne in der Inhaltsangabe gehabt, da habe ich den Punkt der Co-Abhängigkeiten gehabt. Von wem bin ich abhängig? Von Menschen. Aber ich soll mich ab dem Zeitpunkt der Jugend immer mehr selbst lösen können von Abhängigkeiten von Menschen, weil die Bibel sagt uns in Jeremia 17 und auch 23, wenn ich mehr auf Menschen schaue wie auf Gott, dann hole ich mir einen satten Fluch. Aber Menschenanerkennung und Menschenfurcht sind enorme Stolpersteine. Die wiederum sind alle in der Minderwertigkeit hineingepackt worden. Und deswegen war es mir so wichtig, wir haben gestern herausgefunden, anhand der Geschichte von denen, die das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, die Ursprünge Deutschlands geformt haben, das war Karl IV. Und Karl V., der Große, dass sie als junge Männer eben nicht nur kaum Beziehungen durch den Adel mit ihren Eltern hatten, sondern dass sie durch Krieg und Eroberung geprägt waren. In ihren Grundjahren, Prägejahren, waren sie von Krieg, von Leid, von Schmerz, von Blut geprägt. Das hat ihre Herzen verhärtet. Und später hat dann sich zwar Karl der Große verändert, und hat mehr auf Wissenschaft, auf Bildungsreformen und andere Sachen gemacht. Das hat Deutschland geprägt, sehr wohl. Zusammen mit der Kirche, zu dem Zeitpunkt ist nichts ohne Kirche und nichts ohne geistige Begleitung gelaufen. Und die Furcht vor der Kirche, vor Bann, ja, vor Exkommunikation, war auch im Hochadel sehr hoch, weil die Macht der Kirche sehr groß war. Also man hat gar ganz viel Einfluss genommen. Und das, was unsere Herrscher eben ins Land gebracht haben, hat diese Nation bis 1806 geprägt. So lange gab es dieses Heilige Reich deutscher Nation. Das heißt, in unseren Genen sind diese Erfahrungswerte der gesamten Geschichte durch unsere Vorfahren mit beinhaltet, mit dem, wie die Obrigkeit den Menschen sah. Solange wir noch die Sklaverei in Form von Bauernabhängigkeit oder eben Fronwirtschaft hatten und Leibeigenschaft hatten, in diese enorme Unterteilung zwischen Elite und Fußvolk, das ging bis in den Barock hinein. Erst mit Aufklärung und anderen Dingen hat sich da was verschoben. Aber jetzt haben wir wieder eine versteckte neue Weltordnung, die sich mehr und mehr zeigt, zwischen einer Elite, naja, also im Dritten Reich haben wir auch schon sowas mal, ne? Zwischen einer Elite und dem Fußvolk, dem man sagen muss, was gut für sie ist, was sie zu denken haben, was sie zu leben haben. Und man nennt das auch Paterialismus, heißt das, glaube ich. Ja? Bevormundung durch Eliten. Das kennen wir schon. Leute, das ist in unseren Genen, in unseren DNA verinhaltet und wir müssen Gott bitten, dass er hier ein Reset macht, dass wir aus diesen Gedankenstrukturen, die so tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind, dass wir da rauskommen können. Wenn wir ihn nicht bitten, das ganze Buch über Gebet, über Bitten, ja, wir sollen Gott bitten im Namen Jesu Christi und er wird uns geben. Was wir nicht bitten, das werden wir nicht bekommen. In unserer Identität hat Isis Sirovina ein wunderbares neues Buch über Bete stark geschrieben. Und gleich am Anfang geht es um unsere Identität und ich will euch nur ein paar Bibelstellen sagen. Ja? Johannes 1,12, ich bin ein Kind Gottes, hat jeder von uns schon zigmal genommen. Aber nur die, die ihn aufnahmen. Ja, haben wir es begriffen? Jeden von euch frage ich. In stillen Stunden fragt euch wirklich mal im Bett, ganz in der Ruhe. Ist das für mich eine Wahrheit, die ich lebe? Ich bin ein Kind Gottes. Oder 2. Korinther 5,17. Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte in meinem Leben ist vergangen, alles ist neu geworden. Das ist eine geistige Wahrheit. Wenn mein Geist verschrumpelt und nicht wiedergeboren ist, kann ich diese Worte, und ich kann sie 1000-mal wiederholen, nicht wirklich auch erleben. Es ist eine Wahrheit, aber sie ist in mir nicht als Rema-Wort eben auch lebendig geworden. Jesaja 54,10, das ist schon Altes Testament. Gottes Güte wird nie von mir weichen, auch wenn Berge weichen und die Hügel wanken. Aber Gott sagt, meine Güte wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr. Ist mir das klar? Ich sage ganz klar aus 10 und mehr Jahren Erfahrung, auch in innerer Heilung und Befreiung, den meisten, auch Wiedergeborenen, ist es nicht klar, weil sie voller Schwierigkeiten sind, weil sie voller Hindernisse und Blockaden sind. Und sie kennen das, aber ihr Leben ist nicht davon geprägt. Wir spiegeln es nicht wieder. Könnt ihr mir mal bitte erklären, wie wir dann Licht dieser Welt sein sollen, wie wir einen Unterschied in dieser Welt machen sollen? Wir haben Zeiten von uns, in dem eben die Zoom-Serie Der Weg zum Kreuz uns vorbereiten wollten, auch wenn es für einige wirklich schwere Kost stimmt. Und das kann ich verstehen, weil die Traumata in ihrem Leben hier ganz andere Erfahrungen sprechen. Aber wir sind nicht vorbereitet, wenn wir nicht das Wesen Gottes, wenn wir nicht das richtige Gottesbild in uns fest verankert tragen, nicht nur als Wissen, sondern als dem, was wir haben. Ja? Ich bin gerechtfertigt, ich bin gerecht in Jesus Christus. Ja? Also keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, Römer 8,1. Soll ich euch mal erzählen, was Selbstverdammnis, Selbstanklage für Riesenfelder im psychologischen und im inneren Heilungsbereich sind? Wiedergeboren. Und sie kommen von diesen Verhaltensweisen über ihr Leben lang geübt nicht hinweg, weil das in der Minderwertigkeit eben dazu gehört. Ich bin ein Mitarbeiter Gottes, ein Mitarbeiter in seinem Reich, wird im 1. Korinther 3,9 gesagt. Und so könnte ich weiter und weiter und weiter machen. Ja? Aber mein Selbstbild, wie ich es eben auch sehe, aus meinen Erfahrungen, meinen Prägungen, die von der Geschichte und der Kirchengeschichte geprägt sind, müssen von Gott neu ausgerichtet werden. Und wenn wir jetzt ein Lied haben, um einfach mal das setzen zu lassen, weil das die Bausteine, die Voraussetzung sind für das, was wir jetzt über unseren Herrn, über unseren Vater nehmen, ja, gehen wir, hört euch das an, ja, das ist auch von Stirpan aus der Gemeinde von His Ministry in Esslingen und das Buch von Ise Biete Stangerei.
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich bin errettet durch Jesu Blut. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich bin teuer erkauft und gehöre nun Gott. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich bin gerecht gemacht. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich bin frei von Verdammnis, Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin erwählt, heilig und geliebt, Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ich bin ein Freund Gottes. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich bin ein Glied am Leib Christi. 1. Korinther 12, Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Ich bin tot der Sünde und lebend für Gott. Römer 6, Vers 2 und 11. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich bin stark im Herrn. Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich bin ein Erbe von Gott und Miterbe von Christus. Römer 8, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4.
Diese Aussagen von Stefan berufen eben wirklich auch auf Bibelstellen, was ich bin, haben wir ein bisschen wirklich über die Namen Gottes abgeleitet auch. Ich kann euch diese CD von Tent of David von Stepan wirklich sehr empfehlen. Es wird auch einiges über Intimität dort gesprochen. Und das ist etwas, was Gott sich so sehr wünscht. Beziehung mit uns. Intimität mit uns. Wir gehen ganz kurz nochmal auf Namen Gottes ein. Ich werde auch ein paar echt nochmal vorlesen. Nicht mehr alle, denn sie sind ja wirklich auf meiner Webseite auf fire-flame.com, können sie runtergeladen werden. Und ich empfehle sie euch wirklich auch täglich immer wieder, zumindest abschnittsweise, zu lesen. Auch die 365 Namen, das sind auch die Downloads, könnt ihr auch haben. Und hier habt ihr ja einfach mal so ein Bild und ich lese jetzt wirklich vor. Ich hatte damit ja angefangen, das hebräische El Olam, der ewige Gott, El Rakum, der barmherzige Gott. Weiß ich, was Barmherzigkeit für mich durch meinen Vater, wir kommen ja zum Vaterbild und Vaterherzen, wirklich bedeutet, habe ich durch meinen irdischen Vater, durch meine irdische Mutter wirklich Barmherzigkeit immer und immer wieder erfahren dürfen in allen meinen Lebenslagen? Ja? El Shaddai, der allmächtige Gott, ist mir bekannt, ist mir innerlich klar, was es bedeutet, er ist allmächtig. Er hat alles in der Hand, er hat alles in Kontrolle. Ihm entgeht nichts. Aber das, was wir selber vermasseln, wir bekommen, was wir verdienen, durch wo wir vom Kurs abgewichen sind. Und wenn wir ihn nicht bitten, so wie die Israeliten jedes Mal, wenn sie abgewichen sind, dann musste Gott eben irgendwie sie in der Hand von irgendeinem anderen Feindesvolk geben, bis ihnen mal wieder klar wurden, dass sie in ihrem einzig wahren Gott, Yahweh Adonai, die einzige Hilfe hatten. Nur wenn sie wieder auf den Weg zurückkehren, und da war die Sache mit Intimität und Beziehung zu Gott noch überhaupt kein Thema, ja, aber wenn sie zu ihm zurückkehren, dann ist Schutz da, dann ist Sicherheit da. Und gerade auch in der Zeit der Richter und später bei den Königen, die lassen wir zum Teil mal raus, die waren ja furchtbar. Ja, wir hatten wunderbare Könige, aber nach Salomon war es eigentlich nur immer wieder das, was schlimm und böse war in den Augen Gottes. Auch als Könige. Aber solange es Richter gab, zu einer Zeit, wo die Welt damals bei den Israeliten so gottlos geworden ist, hat es dann mal wieder Ruhe gegeben. Und die Richter haben sie immer wieder aus irgendeiner Gefangenschaft von fremden Völkern hinausgebracht. Heute werden wir zwar nicht so erobert, die Geschichte jetzt Ukraine und Russland ist nochmal eine andere Sache, aber wir haben zum ersten Mal wiederholt, mittlerweile, vor zwei Wochen in etwa Ja, 2,5 Wochen kam das erste Mal so vorsichtig. Naja, so ein dritter Weltkrieg könnte ja schon mal sein. Geh mal jetzt durch die Presse. Das wird immer stärker in den Mund genommen. Ein Bundeskanzler Scholz spricht davon, dass wir betroffen sein können als Deutschland. Ich gehe jetzt nicht in die Politik der augenblicklichen Aussagen ein, aber es geht wieder ganz massiv um Angst. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der uns auch in solchen Zeiten, wenn wirklich auch Gefahr bestehen kann, schützen kann, vorausgesetzt, ich kenne die Wenn-Dann-Verheißungen, wenn ich den Bund halten, wenn ich zu ihm zurückkehre, wenn ich weiß, wer er bin, dass ich mich in Glauben und Vertrauen an ihn wenden kann, ja, dann funktioniert das mit dem Schutz auch viel besser. Ja? Aber es überlegen sich ja immer wieder wir als Menschen, wie war das nochmal mit dem Befehl von Paulus, erneuert euer Denken. Das ist ein Befehl, erneuert euer Denken. Moment mal, erneuert unser Mal, ich muss mein Denken erneuern, das kostet einen Preis. Und ich fange an, wie eine Waage zu evaluieren. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Muss ich da vielleicht was loslassen? So ein bisschen Bequemlichkeit, so ein bisschen das, so ein bisschen jenes. Aber mir geht's doch gerade so gut. Nee, eigentlich will ich aus meinen alten Gewohnheiten nicht raus. Leute, wenn ihr aus dem Sessel rausgeschmissen werdet, ist es zu spät. Dann habt ihr keine Zeit, euer Denken mehr zu erneuern, euer Verhalten noch zu erneuern und rennen dann zu denen, die das Licht haben, die das Licht sind. Die können nicht alle tragen. Klar steht in der Bibel, es wird sich am Ende der Zeit, werden sich 10 an die Verse eines Israeliten heften, eines Juden heften oder eines messianischen Juden heften. Ja? Naja, aber 10 sind nicht 50. Wir müssen selbst etwas machen. Und ja, ich kann euch gleich sagen, ja, es kostet einen Preis. Aber wenn ich mich nur vor der Angst der Veränderung leiten lasse und nicht vertraue, dass Gottes Wort, dass er mir nur gibt, was ich tragen kann. Er macht mir die Lasten. Mein persönliches Kreuz, deswegen der Weg zum Kreuz, er wiegt das. Und jeder von euch, ich kann euch jetzt namentlich nennen, auch die, die hier sind, das ist ein individuelles Kreuz. Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, sieht, wie dieses tägliche Kreuz aussieht. Aber es wird nicht nach meinen Erwartungen, nach meinen Vorgaben aussehen. Es wird so aussehen, wie Gott der Meinung ist, aufgrund dessen, wer ich bin, wie er dieses Kreuz gestalten kann. Ja? Und es ist unterschiedlich. Brauche ich auch nicht zu sagen, eben der Nachbar hat ein leichteres Kreuz wie ich. Vielleicht hast du auch eine andere Berufung. Aber das Vertrauen, dass Gott mir nicht mehr gibt, wie ich tragen kann, auch wenn ich selbst nicht bestimmen kann, was ich tragen kann. Sonst sind wir immer auf der bequemen Seite und gehen immer dem Schmerz aus dem Weg und wir werden uns immer auf unsere Waagschale das Leichtere loslegen. Aber dann wachsen wir nicht. Muskeln wachsen nur, wenn sie an den Rand, auch manchmal an den Rand der Überforderung gebracht werden. Dann erst sehe ich, was ich wirklich kann. Naja, und schmerzende Muskel vor dem Muskelkater sind natürlich auch nicht ganz so witzig, ja? Wenn unser Glauben unseren negativen Erfahrungen Raum gibt und mehr von unseren negativen Erfahrungen geprägt ist, wird er starr und der Glaube kann nicht. Und wenn unsere Erfahrungen uns so prägen, dass wir paralysiert, gelähmt und starr werden aus Angst, naja, negative Erfahrungen eben, dann kommen wir nicht raus und können sie positiv überschreiben, weil wir es uns nicht selbst nicht erlauben. Das kann es nicht sein. Dann können wir weitere Namen, ja, wie Jehova Ori, der Herr, mein Gott, das Licht, mein Licht. Ja, von Jesus wissen wir, es ist das Licht dieser Welt. Ja, bin ich, der auch Licht sein soll? Ist er so in mir, dass ich nach außen ausstrahle und mir wirklich andere Leute spiegeln, Feedback geben, tritt Fremdbestimmung auf mich? Mensch, an dir ist was anderes. Was ist denn anders? Elemet, Gott der Wahrheit. Oh, mit Wahrheit könnte ich euch eine ganze Sendung füllen. Ja, ganz wahr. Ja, Wahrheiten gibt es viele. Ja, warum sagt Jesus, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben? Ja, ja, aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil wir haben doch noch so viel andere Wahrheiten. Ja, und alle Wege führen bekanntlich nach Rom. Naja, ursprünglich sagte Gott, Jerusalem ist der Nabel dieser Welt. Ja, also sollten eigentlich alle Wege erstmal nach Jerusalem führen und nicht nach Rom. Denn Weisung kommt von Zion, von Jerusalem. Nicht von den Juden, die dort leben. Die sind genauso gefallen wie wir auch. Sondern von diesem geistigen Ort, wo Gott sagt, da ist mein Platz. Ja? Jehova Zignenu, Herr, meine Gerechtigkeit, er ist meine Stärke. Also ich kann jetzt wieder in eine der ersten Sendungen zurückgehen, funktioniert aber nicht. Aber es macht Spaß. Es ist Freude. Ja? Und bei der Identität hatten wir in der Inhaltsangabe Freude. Ja, stolz. Also wenn uns die Freude genommen oder geraubt wird oder aufgrund von Bindungslosigkeit oder Bindungsstörung als kleines Kind im Gehirn der Freuden kann es gar nicht ausgebildet werden kann, dann ist Freude als Fundament meines Wesens abhanden gekommen oder gar nicht erst ausgebildet. Erzählt mir mal bitte, wie ihr dann das Wort Gottes, ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke, verstehen wollt. Könnt ihr gar nicht. Ja, könnt ihr nicht. Die schlechten, negativen Erfahrungen haben hier eine Blockade gesetzt. Ich kenne das Wort, aber irgendwie wird es nicht. Und ich habe eine Brille von negativen Erfahrungen auf. Maria Brian hat da so das ein oder andere Interessante von diesen Brillen unserer Erfahrungen, die wirklich das Wort Gottes und das Bild Gottes verändern und verdrehen, verblenden, gesagt. Aber wenn mir die Freude fehlt, fehlt mir ein fundamentaler Baustein meines Lebens, weil Freude von Gott als ein wichtiger Bestandteil zu einer gesunden Entwicklung von jedem Menschen, jedem Kind gegeben ist. Und wenn ich freudig bin, gehe ich auch mal ein Risiko ein. Wenn ich nur negative Erfahrungen habe, gehe ich doch kein Risiko mehr ein. Ja? Und Jesus Christus ist auch ein Risiko, trotz aller Sicherheit, ja, weil so viele Dinge noch da sind, die ich noch erfahren muss. Aber jetzt nehmen wir doch mal Gott der Vater als Gott der Beziehung, der Intimität. Ich frage jeden von euch, kannst du als Zuhörer von dir wirklich sagen, dass ich Gott enger kenne, dass ich eine intimere Beziehung habe? Ja? Habe ich diese Intimität in meinen eigenen Beziehungen? Kenne ich mich selbst in meiner Identität, Geist, Seele, Leib überhaupt so, dass ich mich selbst annehmen und selbst lieben kann, um dann Gott eben auch als erstes sogar zu lieben? Wir haben eine klare Aussage, dass Jesus Christus allein die Tür zum Vater ist. Er ist der Weg zum Vater. Er ist der einzig wahre Mittler. Und wenn jemand durch diese Tür hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden, sagt das Wort Gottes. Jesus ist die Tür. Er ist gemäß dem Neuen Testament der einzige Mittler. Das heißt, wir haben eine direkte Beziehung zu ihm. Wir müssen als erstes uns nach dieser Beziehung ausstrecken. Alle Menschen, egal wie groß die Organisation, egal wie alt die Organisation, und dazu gehören Kirchen und Freikirchen und alle anderen auch. Oder auch von den einzelnen Personen, Pfarrer, Pastoren in allen Hierarchien, aber auch im freikirchlichen Bereich. Wir können nur Mentoren, Coaches sein, auch im Wort Gottes. Ja? Wir sind die Lehrer, aber nicht die einzig Wahren, denn alles ist Stückwerk, sagt die Bibel. Keiner von uns, egal wie bekannt und wie groß er ist, kann sagen, dass er alle Wahrheit hat. Keiner. Jeder hat Stückwerk. Wir dürfen, sollen uns von den anderen lernen, sonst sind wir kein Leib. Aber der Kopf und das Herz ist Jesus Christus. Und dieses Herz des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, zu dem wir gleich wieder zurückkommen, haben unterschiedliche Bedeutung. Als der Vater uns geschaffen hat, ne, Schöpfung, letzter Tag, siebter Tag, hat er doch dem Adam eine Frau zur Seite gestellt, die Eva, weil er feststellte, der war jetzt nicht komplett, das hat noch nicht funktioniert. Aber die Beziehung, die drei im Garten Eden hatten, boah, die muss einfach toll gewesen sein. Aber Gott möchte uns dahin zurückziehen. Das ist diese sogenannte gefallene Welt, ein Gefallener, wie wir können wir kaum noch sein. Aber Gott hat nicht gesagt, ja, bleibt in alle Zeiten, sondern er zieht uns zurück wieder in diese Beziehung. Er ist der Vater der Gemeinschaft. Als erst hatte er Gemeinschaft mit Adam, dann hatte er Gemeinschaft mit Adam und Eva. Es heißt sogar davor noch, wir, und da ist schon ausgedrückt in dem Wir, dass er Vater, Sohn und Heiliger Geist in dieser absoluten Einheit wäre. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Da war doch schon die Gemeinschaft. Also der Schöpfer ist als Vater ein Spiegelbild unter anderem eben für Gemeinschaft in jeder Form. Auch Freundschaften und alle Beziehungen, das ist etwas, was ihn auch mit ausmacht. Deswegen ist es ein liebender Vater. Und nochmal, wenn dieser Vater bei uns auf irdischem Weg eben nicht gerade eine Glanzleuchte war. Ich meine, David war ein Mann Gottes, ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes, also als Vater und Ehemann war verbesserungsbedürftig. Ja? Der war auch nicht perfekt. Salomo, den lassen wir mal ganz raus unter der Beziehung. Aber das ist etwas, was uns klar sein muss. Ich lese euch nachher ein paar Worte der Liebesbrief des Vaters zu uns. Von Stirbam haben wir gehört, wer ich bin, nach den Aussagen Gottes selber in der Schrift über mich. Aber wie Gott der Vater mich persönlich, euch persönlich liebt, ja, das sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis zurückgraben. Und diesen Liebesbrief, der wird auch zum Download verlinkt, weil obwohl er schon vor 10 Jahren mal so eine richtige Boomzeit hatte, sind wir mittlerweile schon wieder völlig weg dazu. Schauen wir uns mal Jesus an. Jesus steht vor allem auch für Herrschaft und Autorität. Wir sehen ihn nur Liebe. Er ist aus Liebe, Johannes 3,16, er ist aus Liebe für uns gestorben und Vater hat ihn für uns hingegeben. Das ist absolute Wahrheit und richtig. Aber er hat in dem, wie er demütig, sanftmütig gelebt hat, eine Art von Herrschaft als König dargestellt. Ist heute im Himmel hat er das wieder. Er ist der Herr über Himmel und Erde und alle Herrschaft ist ihm gegeben für dieses Königreich, in der immer. Er hat hauptsächlich, Jeschua hat hauptsächlich über das Königreich gepredigt. Dieses Wiederverbinden mit dem Vater, das Vergeben aller Sünden, ja, gestorben für unsere Sünden, das sind alles hauptsächliche Wahrheiten und Bestandteile seines Lebens. Aber er kam zu verkünden das Königreich und uns wieder zurück zu verbinden mit dem Vater als die Tür. Das ist Herrschaft. Und keiner, die Pharisäer und alle anderen, die ihn da irgendwo angepinkelt haben, konnte ihm was anhaben, sogar von Pilatus, schon geschlagen, schon gefoltert, hatte er eine Ruhe und einen Gleichmut, zu wissen, wer er ist im Vater. Das ist meine Herrschaft und Autorität. Habt ihr euch mal überlegt, dass Jesus zu uns sagt, ich gehe und ihr sollt noch mehr machen wie ich? Kann ich aber nur, wenn ich meine Identität habe, wenn ich bereinigt bin, wenn ich Gottes Reset erbitte und wenn ich den Weg auch laufe und nicht nur predige. Ja, Pharisäer haben auch viel gepredigt. Dann stand aber drin, sie legen dem Volk Lasten auf, dass sie selber nicht halten. Ich würde mal sagen, das ist Scheinheiligkeit. Und das finden wir heute noch in ganz vielen Kirchen und Gemeinschaften. Ja? Aber Gott hasst Scheinheiligkeit. Er sagt im Brief von Laodicea, dem letzten Brief in den Offenbarungsbriefen, sagt Jesus selber, ich wünschte, ihr werdet entweder heiß oder kalt, aber lau spucke ich euch aus. Dann lieber klar sagen, ja, was ist los? Und auch diese Intimität mit Jesus als Bräutigam, da muss ich erstmal zur wahren Braut werden. Und da wird sicher noch eine Einzelsendung geben, bevor wir eben in die Stolpersteine steigen. Oder ich mache erst die Stolpersteine und dann die Braut, werden wir sehen. Ja, aber das muss uns mehr und mehr klar sein. Jeshua, Jesus Christus, ist natürlich unser Diener, aber er ist unser König. Er bedeutet Herrschaft, er bedeutet Autorität und er hat das wieder hergestellt. Und dazu gibt es natürlich immer das negative Pendant, Vater der Lüge, antichristlicher Geist. Und dann haben wir natürlich den religiösen Geist, den können wir auch gleich rausschucken. Weil der Heilige Geist als Dritter der absoluten Einheit. Deswegen heißt er bei den Juden, es gibt nur einen Gott. Die kriegen das nicht ganz auf die Reihe, weil sie diese Auswirkungen, wie er sich zeigt, eben noch nicht begreifen. Aber es ist wirklich keine Dreifaltigkeit in dem Sinn, es ist die absolute Einheit. Das ist ein bisschen zu viel für unser Gehirn. Das ist ein bisschen zu viel für unsere Erfahrung. Da hat sich, die katholische Kirche hat sich 2000 Jahre Mühe gegeben, und das meine ich positiv, das irgendwie zu verklickern, und sogar die Freikirchen haben es heute noch nicht so wirklich geschafft. Aber der Heilige Geist steht für Schöpfung, für Kreativität. Warum? Weil er schon genannt wurde im Genesis 1,0. Er wabberte über dem Chaos, er brütete über dem Chaos, um es dann durch das Wort, das gesprochene Wort, was macht hat, eben in Ordnung, Trennung und bestimmte Strukturen zu bringen, wie der Vater es ausgesprochen hat. Aber schon am Anfang heißt es von Jesus, am Anfang war das Wort. Aha. Und wer das Wort? Wir wissen, auch aus dem Neuen Testament, wer ist das Wort? Jesus Christus. Ja, aber wir müssen das immer mehr begreifen, wir müssen uns damit beschäftigen, sonst werden wir diese Tage nicht durchhalten können, nicht durchstehen können. Wenn es wackelt und kracht, ja, oder wenn Naturkatastrophen, war das mal spannend, als ich die ganze Geschichte jetzt in den letzten Tagen nochmal durchgehen durfte im Schnellverfahren, um gestern die großen Bußgebete hier loszulassen. Ja, dass eben vor 700 Jahren die Pest und die ganzen Sachen, wie die Plagen in Ägypten schon war, ja, da gab es eine ganze Reihe von echt bösartigen Plagen. Die haben die komplette Gesellschaft verändert. Naja, jetzt haben wir auch eine Plandemie, also eine, naja, gut. Na, wollen wir jetzt nicht näher drüber sprechen. Aber es ist effektiv, es ist nicht so, dass wir es wegdiskutieren können. diese Krankheit, diesen Virus gibt es. Was man daraus macht, darüber diskutiere ich jetzt nicht, sonst komme ich vom Thema vom Vater ab, der ist mir viel wichtiger als die Pandemie. Ja? Also, bitte überlegt euch gut, dass der Befehl von Paulus verändert euer Denken, eure Verantwortung ist. Und ja, wir kriegen es nicht gleich hin. Aber wenn ich mir das Vaterherz Gottes nicht bewusst mache, und ihr Lieben, hier mitten in Deutschland, es gibt ganz gute Ausarbeitungen über die Tore in Deutschland und die Mitte, das Tor der Mitte hat was mit Gnade, mit dem Vaterherz Gottes zu tun und mit dem Gleichnis der verlorenen Söhne. Es waren beide, wir nennen es zwar Gleichnis des verlorenen Sohns, das stimmt nicht ganz, es sind beide verloren gewesen. Der Ältere wie der Jüngere. Und der Ältere war stur wie Hund und wollte zu dem Reunion-Fest, zur Party, nicht kommen und hat sich noch beklagt, für mich hast du nie ein Kalb geopfert, geschlachtet. Mich hast du nie mit diesen Kleidern versehen. Und der Vater sagt, es war doch schon immer da. Das ist das, was mit dem Geist ganz am Anfang von heute gesagt wurde. Der Geist für jeden von euch war immer schon da. Aber in die Wahrheit dieses Geistes, was du alles bist, wozu du berufen bist, was der Zweck deines Lebens ist, Anbetung, Intimität gehört absolut dazu. Da muss ich aber erstmal reinwachsen. Wenn Blockaden und Hindernisse mich stören und ich weiß das, aber ich weiß nicht welche, na, dann wird es mal Zeit, dass wir auf den Putz kloppen. Ja? Aber das ist so wichtig, dass wir dieses Vaterherz aus dem Gleichnis der verlorenen Söhne, der Vater ist dem, der schon in der Schwein, der hat ja sein ganzes Erbe verspielt, der war bei den Schweinen gelandet. Ganz ehrlich, fragt uns doch mal, wo wir heute sind, mit Abtreibung und Gender und ne, was in unserem Leben, auch bei Gläubigen, da ist Ehebruch gar nicht so selten, das hat super tolle Ausreden, warum ich gerade mit dem oder mit jenem und das ist gerade dann doch richtig und überhaupt. Da gibt es schon eine ganze Reihe von Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe als Mensch. Und Gott kann mir da raushelfen, wenn ich solche Fehlentscheidungen kann unter Umständen wirklich auch mal den Partner getroffen haben. Aber von der Warte her kann ich nur sagen, Halleluja, Herr. Ja? Du hast einen Reset-Plan. Ja? Und Jeschua hat in seiner Autorität und Herrschaft die Ketten zerbrochen. Was haben wir wirklich mit dem Weg zum Kreuz? Wir haben die Auferstehung, ja, gefeiert. Wenn Jesus den kompletten Preis schon bezahlt hat, wenn er als vorletzten Satz am Kreuz oder Wort am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, wie kann ich dann wirklich noch sagen, was kostet das? Ja, ist der Preis zu hoch? Vertraue ich meinem Vater, vertraue ich Jesus, vertraue ich Heiligen Geist, der mich in alle Wahrheit führt, dass sie mich den richtigen Weg führen und dass ich nicht gleich am Anfang den Preis für die Universität bezahle als Eintritt, sondern den Preis vom Kindergarten. Das ist das, ich werde ja in meiner Entwicklung nach meiner Wiedergeburt nicht 25 Jahre Baby sein soll bleiben. Ja, was meinst du, wie viele das manche sind noch 40 Jahre in ihrem Glaubensleben Baby geworden und wollen von dem Wunschautomaten etwas haben. Aber dann können wir nicht zu Söhnen und Töchtern werden, wo Gott der Vater in seiner Liebe zu uns sagt, dass die Schöpfung harret auf die wahren Söhne und Töchter Gottes. Ja, will ich dazugehören oder nicht? Also sagen muss ich es nicht, wenn ich es nicht tun will. Und diese Frage, ja, die ich mir selber auch stellen müssen, ja, ist mir der Preis zu hoch? die hat sich fast von selbst, ja, erlebt, weil dieses Abwägen, mache ich's oder mache ich's nicht, ist mal genau das Gegenteil von einem Befehl. Es gibt ganz wenige Befehle wirklich im Wort Gottes. Und Paulus ist natürlich nicht Gott, aber der hat es ja selber durchgemacht. Wenn ich lieber überlege, meine Logik, meinem Rationalismus hier die Hand lieber reiche, als im Vertrauen, dass Gott das den Weg für mich persönlich anders gemacht hat wie für meinen Nachbarn oder den anderen Zoom-Teilnehmer, dann habe ich ein Problem und ich bleibe in meinen Gefangenschaften und habe keine Ahnung, dass ich gefangen bin, weil ich den Preis, der für die Freiheit zu bezahlen wäre, nicht begriffen habe, dass A, Jesus den Preis schon bezahlt hat. Ich kann mich darauf stellen, aber mein Verhalten, mein Charakter, den muss ich selber ändern. Den hat nicht Jesus verzapft, den habe ich und meine Vorfahren verzapft. Und da wieder rauszukommen, da muss ich schon was dafür tun. Also wir können nicht sagen, eines der Lieblingsargumente seit 20 Jahren, was ich höre, ich muss da nicht mehr machen, Jesus hat alles bezahlt, ich muss mich nicht mehr verändern. Das ist eine Irrlehre. Ja, der Preis ist bezahlt. Aber da hat die katholische Kirche einen riesen Vorteil von uns, von vielen von uns, auch den Juden. Dieses Begreifen, dass wir in die Leiden Christi eben auch immer wieder einsteigen müssen durch die Krisen in unserem Leben, damit wir gelehrt werden vom Vater, in die nächste Klasse zu gehen, unsere Muskeln, unsere Glaubensmuskeln zu stärken, in Krisen Chancen sehen, haben wir alle Vorträge schon gehabt, alle Predigten schon gehabt, kennen wir alles. Nur umsetzen tun wir es nicht. Ja? Wenn ich meinem Ratio des Überlegens, ich überlege lieber nochmal, dürft ihr gerne, Gott gibt uns alle Freiheit der Entscheidung, aber dann folge ich nicht auch im Gehorsam das, was er macht, dann habe ich diese Sicherheit und das Vertrauen nicht. Und glaubt mir, und wer kann es wirklich besser wissen, wie ich mit diesem unzähligen Traumata meines Lebens. Gott weiß genau, welches Trauma jeder von euch hatte. Und er wird den Preis für eine traumatisierte Person, die noch nicht heil ist, definitiv nicht gleich dem setzen, wie andere, die in einer nur gesicherten Umgebung groß geworden sind. Das macht er schön individuell. Aber die fehlende Bereitschaft, dieses kleine Risiko einzugehen, dass der Heilige Geist wirklich der Geist Gottes und nicht der religiöse Geist von Dogmen und Traditionen und Ritualen ist, sondern in alle Freiheit führt, weil Jesus Christus gesagt hat, er ist gekommen, uns in die Freiheit zu führen und wen er frei macht, der ist frei. Dazu muss ich erstmal wissen, was Freiheit bedeutet. Das Gleiche wie Wahrheit. Können wir sicherlich noch mehr wie einen Abend davon machen. Aber der Vater will uns frei sehen. Und ich möchte euch wirklich gerne nur ein paar Sätze, wie gesagt, ihr könnt es dann bei mir auf der Webseite downloaden, wo ihr vom Liebesbrief des Vaters hört. Mein Kind, ich kenne dich durch und durch. Aus Psalm 139,1. Ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen noch dazufügen. Ihr könnt sie nachlesen, wenn ihr es downloadet. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Durch mich allein lebst und handelst du. Ja, mir verdankst du alles, was du bist. Also hier muss ich wirklich sagen, Apostelgeschichte 17,28 solltet ihr euch mal durchlesen. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich, der Vater, dich im Mutterleib bildete. Ich, der Vater, habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Das kennen wir, den Satz, du bist kein Zufallsprodukt, du bist ein guter Gedanke Gottes, kennen wir alles. Wissen wir auch, dass es im Psalm 139,15 wirklich steht, festgeschrieben. Alle Tage deines Lebens habe ich in mein Buch des Lebens geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Von Geburt an bin ich dein Halt. Mein Bild wurde durch Menschen, viel Spaß dann bei Menschenabhängigkeit und Menschenfurcht, durch Menschen wurde mein Bild bei dir verunstaltet oder auch verzerrt. Diese Menschen kannten mich nicht. Ich bin kein ferner, kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Und einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater. Ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben könnte. Und dazu muss ich überwinden, das, was mein irdischer Vater vielleicht verpasst hat, versäumt hat oder sogar mir angetan hat. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt eigentlich von mir, denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und ich gebe dir Hoffnung und Zukunft, weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind so viel zahlreicher als der Sand am Meer. Und wenn ich an dich denke, dann juble ich. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Und jetzt kommen bei einigen, und das geht ja noch um einiges weiter, ja. Jetzt werden einige sagen, komm, das, was ich erlebt habe, soll Gutes gewesen sein. Das, was, und da kann ich wirklich Zeugnis geben, und im Buch Kreuz und Liebe könnt ihr dieses Zeugnis sehen und lesen. Traumata großgeschrieben, vom Zeitpunkt meiner Zeugung bis vor kurzem eben, ja. Aber nachdem ich mal begriffen habe, warum das notwendig war, ich wäre nie aus diesen Dingen rausgekommen, wenn ich nicht angefangen hätte zu fragen, warum ist mir das passiert? Warum das wird es sein? Ich wäre nie zu dem geworden, der ich heute bin, auch in der Autorität Jesu Christi und durch die Autorität Jesu Christi, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, weil mir die Dinge passiert sind. Haben sie mich gefreut? Nein. Würde ich sie wieder machen wollen? Doppelt nein. Aber ich bin durch und ich bin stärker als je zuvor. Und ich bin barmherziger und voller Liebe, als ich beides nicht hatte. Mein Herz war hart. So hart das der Männer, die durch diese Jahrhunderte hinweg so geprägt wurden von ihren Vätern, Großvätern, alle Generationen zurück. Und erst die Barmherzigkeit Gottes in diesen Generationen hat hier Schalter auch umgelegt. Ja? Über die verschiedenen Generationen und kirchengeschichtlichen Zeiten, die mit Laodicea und dem Buch der Offenbarung als siebter Brief und dann eben wirklich die Endzeit betrifft, gibt es sicherlich mehr wie eine Abendveranstaltung. Aber dieser Liebesbrief des Vaters zeigt uns so viel an seinem Hoffnung an seinem Sehnen, mit dir ganz persönlich wieder in eine engere Beziehung zu treten. Dazu müsst ihr aus diesen Dingen herauskommen, wie ich es in dem Buch von der Minderwertigkeit zur Hörigkeit. Und damit ist falsches Hören. Hörigkeit ist Hören. Ist Hören in Menschen. Auf Menschen, falsche Abhängigkeit gemeint. Da wird das Problem von Co-Abhängigkeit ganz deutlich gesagt. Und es ist jetzt rausgekommen, das ist jetzt auch erhältlich. Da kriegt ihr mehr wie einen Abend, das ist mehr wie ein Wochenende. Aber das müssen wir loswerden und durch Jesus Christus können wir das. Wir können uns verändern lassen. Es sind jede Menge Lösungsvorschläge drin. Der größte ist ein Reset durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir eilen mit Riesenschritten jetzt auf diese Tage von Pfingsten oder Shavuot hin. Ja? Im Hebräischen ist Shavuot auch durch das Neue Testament ganz klar die Ausgießung des Heiligen Geistes. Im Alten Testament ist der Bund am Berg Sinai geschlossen worden. mit den 10 Geboten als Ehe, Ketubah, als Ehevorgaben. Ja? Ganz viel wunderbare Symboliken und prophetische Handlungen, die einen Bund besiegelten, einen Bund, der erneuert wurde im Neuen Testament durch Jesus Christus und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, der in der Form im Alten Testament tatsächlich nicht zu finden ist. Da gab es nur Einzelne, die vom Geist erfüllt werden. Aber wollen wir nicht wirklich in tiefer Buße unseren Herrn jetzt bitten, uns zu helfen, wirklich in diesen Reset hineinzukommen? Aber auch nicht nur für uns, sondern wirklich auch für die Unsrigen, die wir lieb haben, die noch gar nicht vielleicht im Glauben sind, die weit weggelaufen sind, die wieder abgefallen sind, die Fülle, die Wiederherstellung aller Dinge im Namen Gottes, in den Festen Gottes, in so vielen anderen Dingen wirklich wieder zurückkommen wollen zu ihm auf dem Weg durch die verschiedenen Klassenstufen, wo wir immer wieder entscheiden können, wollen wir weitermachen oder wollen wir nicht. Ich kann nur sagen, zögert nicht länger, fragt nicht nach dem Preis. Ich habe immer und immer wieder, und das als absolute Logikerin und Analytikerin, einen Blankoscheck ausgestellt und habe gesagt, Herr, mach mal. Ich habe es nie bereut. Ich habe immer wieder gesagt, ouch, ja, und Geburtskanäle sind nicht lustig, aber ich habe auch gesagt, Herr, wenn ich zapple und Schwierigkeiten mache, zieh mich durch diesen Geburtskanal durch. Einer zieht, einer schiebt, Heiliger Geist zieht, Jesus schiebt oder umgekehrt, ist wurscht. Hauptsache, ich komme dadurch ins Neue hinein. Ja, ins Neue hinein. Und das kann jetzt ein verheißenes Land sein, das kann jetzt eine Berufung sein, das kann eine neue Stufe im Glauben sein. Aber das war das Anliegen Gottes heute. Gibt es ein falsches und ein richtiges Gottesbild? Oh ja, definitiv. Definitiv. Und das ist nicht nur das Gottesbild, das uns immer wieder vermittelt wird, wir sind alle eins, inklusive Buddhismus und Islam. Und beim Islam sowieso, weil Gott ist ja auch der Vater von Abraham gewesen und da kamen dann ja auch die vom Mohammed und Islam abstammenden Nationen durch. Gott wird sich über diesen Ismael erbarmen, absolut. Er hat nicht nur Hagar gesagt, er wird 12 Stämme auch aus diesem Samen Abrahams herausholen. Aber Wildstiere, ne, Wildochsen. Aber der ersehnte Sohn, der Sohn des Erbes war Jakob und was dabei rauskam. Ja? Und ob wir eingepfropft sind oder mit diesen Wurzeln sind, wir haben dann wirklich denselben Vater. Und wir sollen ihn kennenlernen. Das ist sein größter Wunsch. Lasst euch diesen Liebesbrief wieder langsam wie ein Tages- und Nachtsgebet, ähnlich wie auch Psalm 91 oder die Namen Gottes, durch euer Herz gehen, durch euren Geist gehen. Füttert euren Geist damit. Verändert euer Denken in dem Begreifen. Und wenn es immer nur ein Name auf einmal ist, aber bittet den Heiligen Geist darum, dass er das in euch, in dir persönlich lebendig macht für die Situation, in der ihr gerade lebt. Aber wir haben wirklich auch, übrigens auch hier von diesem Gürtel jetzt von Barons, haben wir einfach auch gesagt bekommen, ja, dass es wird einiges geschehen hier, die Turbulenzen, und der Sturm wird gigantisch sein, die Veränderungen gewaltig. Die jetzt Mächtigen werden dann zu niemanden. Ihre Meinung werden verstummen. Wir werden diese Großen so nicht wiederfinden. Es gibt einen Neuanfang, aber nicht mehr den Neuanfang des Feindes, sondern einen Neuanfang des Reiches Gottes in Mitteleuropa. Das, was kommt, ist Licht. Das, was kommt, ist Wahrheit. Das, was kommt, ist Offenbarung. Das, was kommt, ist Gerechtigkeit. Viele Menschen der Welt verstehen, dass es eine Zeitwende gibt und dass etwas Neues kommt. Aber bitte, vergesst nicht, dass bevor das tausendjährige Reich, das ist noch ein bisschen weiter weg, kommt, wird es erstmal noch in der Bedrängnis, in Bedrängnis kommen. Und dann kommt sogar noch eine große Bedrängnis. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt hier anstören will, sondern dass Gott vorher sagt, es gibt eine riesige Seelenernte. Nur diese Seelenernte wird nicht sein können, wenn wir die Voraussetzung der Wenn-Dann-Geschichte seiner Verheißungen nicht auch für unser Leben einsetzen. Und ich möchte einfach abschließen mit gar nicht so lang, sondern sagen, Vater, du hast alles gehört. Und dieses Wort ist ausgegangen in 4 Länder. In Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Israel. Lass es mit all der Wahrheit, die daran ist, wo der Heilige Geist wirklich beschneidet, aber auch ergänzt und hinzufügt, dass es als Wort mit Macht das Land erfüllt. Wer du bist und wo wir behindert sind, effektiv behindert, beschnitten sind, wo wir nicht wissen, was Freiheit ist, wo wir nicht wissen, was Wahrheit ist, wo wir zwar wissen, dass Jesus der einzig wahre Mittler ist, aber wir tiefste Buße tun, dass wir doch, wie damals schon zu Zeiten Mose, den Mittler Menschen viel mehr für uns in Anspruch nehmen, aber dadurch in Menschenfurcht und in Menschenanerkennung kommen und schon unsere Vorfahren, bis wir heute auch, in große Flüche und Fluchfolgen gekommen sind. Jesus Christus, du bist zum Fluch geworden am Kreuz von Golgatha. Du hast diese Flüche gebrochen, alle miteinander. Und Herr, wir hätten so viel Arbeit bei jedem von uns. Und wir bitten dich um einen göttlichen Reset unseres Blutes, in dem Leben ist, unserer DNA, unserer Gene, unseres Denkens, in dem Glauben und Vertrauen, dass du uns nur die Last gibst, die wir auch tragen können. Alle alten Lasten, alle alten Übertragungen, schon im Mutterleib, von der Mutter auf die Kinder, ja, fehlende Identität durch den Vater, Fehler von Vater und Mutter, wir vergeben sie von ganzem Herzen. Dass wir dich als der himmlische Vater, dich Jesus Christus als der Bräutigam, für Macht und Autorität als König stehen, dass wir das viel besser in diesen Zeiten, die kommen, begreifen und ergreifen und umsetzen können und den Heiligen Geist in unserem Leben haben werden und sagen, raus mit allem, was religiöser Geist ist, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was das alles sein kann. Aber Vater weiß es, Jesus weiß es. Und wir wollen das echte, das wahre Gottesbild, das wahre Bild von Jesus Christus, unser wahres Selbstbild, wie du uns siehst, Herr, und das Bild des Heiligen Geistes. Und wenn wir es nicht haben, Jesus, und keiner von uns hat alles, manche haben einiges mehr, manche sind erst am Anfang. Hilf uns da heraus, ganz individuell, Herr, weil dein Sohn wirklich gekommen ist, uns alle frei zu machen. Zum Licht und zum Heil dieser Welt zu werden. Und die Welt fängt bei mir an. Die Welt fängt bei meiner Familie an. Wenn ich Kinder habe, wenn ich Enkel habe, die Welt ist für sie durch Jesus Christus zu diesem Licht geworden. Und wir danken dir, dass die Voraussetzungen auch im Himmel mit den Büchern des Lebens für mich persönlich, für jeden Zuhörer, hier in diesem Haus, die Franziskaner, Warnmann, der heilige Franziskus war der Erretter der Kirche, als die Sommerrode war, dass sogar der Papst damals schon einen Traum hatte, die Kirche geht unter, kein Wunder von dem, was damals alles war. Naja, wir müssen nicht richten, was heute alles ist, Herr, aber du hast die Lösung, weil du die Lösung bist, Jesus. Und die Franziskaner in der Bewegung, die als sogenannte Armutsbewegung, da haben die Reichen alles aufgegeben, das sind Massen von Adligen und Reichen, wieder da hineingekommen, weil sie wieder einen Sinn für ihr Leben bekommen haben. Und Jesus, wir haben unsere Jugend so falsch gelehrt, wir haben ihnen nicht weitergegeben, was das wahre Gottesbild ist, weil wir es nicht haben. Wir haben nicht weitergegeben, was du wirklich im Original bist, Jesus Christus. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du, Herr, in dieser Buße, so wenig wir sie detailliert ausdrücken können, dass du individuell bei uns wirklich ansetzt und vor allem bei den Kindern und den Jugendlichen. Und wir flehen zu dir als Mütter, als Väter, als Frauen, Ehefrauen, Großmütter, dass diese Jugend wirklich bei Null wieder anfangen kann. Dass sie nicht die stumpfen Zähne aus den sauren Trauben der Vorfahren haben. Dass sie nicht in den 10 Generationsflüchen, die der Feind immer wieder zu Ewigkeitsschleifen umfunktioniert hat, sondern dass deine Gnade, dass deine Güte hier aus dem Herzen heraus fließen kann und etwas Neues schafft. Und das Denken von dieser Jugend, von dir durch die Frequenzen deines Rufens, deines Liebesrufens, deines Ziehens. Keiner kann zu dir kommen, den du nicht siehst, aber dein Sohn hat alle Voraussetzungen geschaffen. Aber unsere Sünde hält uns ab, unsere Logik hält uns ab, unsere Philosophien halten uns ab, unser Humanismus hält uns ab, unsere negative Erfahrung, negatives Denken halten uns ab. Hilf uns daraus, Jesus, wir schaffen es nicht allein. Und vergib uns, wo wir so oft Chancen verpasst haben. Gerade auch als Männer, als zukünftige Leiter, als jetzige Leiter. Und lieber in Irrlehren und falschen Auslegungen, die, wie Jakobus es schon gesagt hat, unsere Ohren kitzelt, bis zu solchen Fehlentwicklungen wie Hypergrace, dass wir wieder das, wer du auch bist, ja, Liebe, Geborgenheit, Annahme, aber auch Recht und Gerechtigkeit. Und dass wir das begreifen, dass beides zusammengehören, dass wir deine Gebote halten müssen, dass da wirklich auch Aufforderungen und Befehle sind zu unserem Besten und wir nicht rebellieren, alles Zwang, alles altmodisch, nur weil wir es nicht verstehen. Und Götzen wie Technik, Bequemlichkeit, Sicherheit, Medienspiele, all diese Dinge, Wissen, Intelligenz, wir legen sie dir hin, Herr. Die Liste ist den ganzen Abend lang. Wir bitten dich um Vergebung, wo unsere Herzen von Götzen und damit Götzendienst erfüllt sind. Mammon, Humanismus, all das gehört dazu. Und wir erkennen es nicht. Wir jagen nicht dir, Gott, hinterher. Wir jagen der Welt hinterher. Und das, was sie uns in Verführung, Versuchung als Biliam den Geist des Biliam und den Geist der Isabel vor die Nase behalten. Und immer sind die anderen Schulden hier wir selbst. Herr, lass diese Selbstgerechtigkeit zerfallen wie Staub, damit wir in Demut wieder sehen können, die Selbstverantwortung liegt bei mir. Die Selbsttäuschung und Selbstbelügung liegt bei mir. Die Ausreden, warum ich diese Wege nicht gehen will, auch wenn sie gar nicht so schwer sind, liegen bei mir. Jesus ist als Mensch diesen Weg uns vorgegangen. Er hat uns gezeigt, es geht. Amos 7,7, die Messlatte ist nicht so hoch. Aber ich brauche Glauben und Vertrauen, Jesus. Und Unglaube regiert mich durch die Vorfahren durchaus stark, auch wenn ich es nicht sehen will, Herr. Bitte befreie uns von Unglauben, von Zweifeln und von Unsicherheiten. Die sind solche Mächte und Gewalten, ja, dass sie genauso wie Hass und Rebellion, Eifersucht und Neid uns blind und taub machen für die Wahrheit. Aber Jesus, du hast alle Mächte und Gewalten am Tod, am Kreuz von Golgatha, geschlagen, entmachtet, aller Waffen entblößt, losgestellt. Und ich möchte das individuell als Zuhörer und draußen in der Welt und hier in den Klöstern, zurück zu den Anfängen, Jesus, zu meinen Wurzeln in Christus, Jesus, als Jeshua HaMashiach, als das, was du wiederherstellst in allen Dingen. Aber ich muss es begreifen können Und ich muss dem Heiligen Geist wirklich diese Möglichkeit geben, alles rauszuschmeißen und alle Festlegungen zu brechen, die ich je getroffen habe und gar nichts mehr davon weiß, damit er mich sanft und mit Demut, ohne sturköpfig, ohne widerspenstig zu sein, ohne rebellisch zu sein, was ich gar nicht will, aber ich weiß gar nicht, wann ich es mache, daraus zu hören. Für all das tun wir Buße, Jesus, ob es uns bewusst ist oder nicht, damit dieser Dreck von uns mehr und mehr abgewaschen und gereinigt werden kann. Und das Licht, was du in mich, für jeden Einzelnen von euch, die ich jetzt namentlich nennen könnte, aber ihr wisst es, das Licht, Jesus, das du in mir angelegt hast, auch anfangen kann zu strahlen. Nicht nur als 20 Watt Funzel oder als Mini-Kerzelchen, sondern dass ich zum Fackelträger deiner Liebe im Ebenbild deiner selbst zurückkehren kann für diese dunkle und gebrochene Welt. Dass wir wieder Festungen des Glaubens werden und nicht Festungen des Unglaubens bleiben. In Jesu Christi Namen, das ist unser Ziel. Pfingsten, Schawort, wirklich alles empfangen zu können und offen zu bleiben, mit offenen Händen, neu zu empfangen, Altes loszulassen, damit ich nur noch von dir, Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, abhängig bin. Und so schließen wir mit gemeinsam, jeder auf seinem Platz, in seinem Land, für sich selber, für die Wohnung, für das Haus, für die Grundstücke, für das Land, in dem er gerade ist, mit dem Vater unser. Und wir erheben deinen heiligen Namen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, aufstehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung oder schwere Prüfung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne ich jeden von euch mit dem aaronitischen Segen, den ich jetzt nicht aussprechen werde, sondern den ihr seid gesegnet im Angesicht Gottes. Bleibt noch dran. Hört euch wirklich auch in dem Song. Ja. Hört euch das noch an. Und wenn ihr das, was ihr gehört habt, nicht nur in der Zoom-Sendung, in der letzten Sendung und heute, wenn euch das hilft und ihr wollt hier diesen Dienst mit unterstützen, könnt ihr euch gerne etwas abschreiben, was wir ganz kurz einblenden, auch von dem Buch Gebrauch machen. Aber hört euch die Namen Gottes an. All das ist nur nicht. Hört euch die Namen Gottes an. Ladet es euch runter. Bittet den Herrn um Hilfe, weil er nichts lieber tut, als uns helfen zu wollen. Und seid gesegnet, gerade Richtung Pfingsten. Streckt euch aus, täglich etwas mehr zu wollen und verändert zu bekommen. Wir haben noch einen Eindruck, den ich weitergeben will, die anderen habe ich schon mit eingebaut. Jesus Christus ist diese Tür, er ist die Brücke zu ihm, dem Vater. Und hört, und alle Offenbarungsblumen, wer Ohren hat, der höre, endet der Offenbarung mit. Und ihr sollt das Wort des Vaters durch Menschen, die eben hier von ihm die Gabe haben, hören. Meine Liebe, sagt der Vater, zu jedem Einzelnen von euch, wird dich tragen. Denn ich stehe da mit offenen Armen, dich zu empfangen, dich zu trösten, dich zu heilen, dich zu lieben, dich zu tragen. Aber du, wie der verlorene Sohn, die verlorene Tochter, nicht der Sklave, du musst auf mich zukommen. Komm, ich laufe dir entgegen. Hört es euch an. Es wird wieder als freier Download bei den Podcasts zum Wiederholen da sein. Hört es euch an. Und freut euch an der Liebe des Vaters.
In Olam, everlasting God, La Zaval Khuda, El Rahum, merciful God, Rahim Khuda, El Shaddai, Almighty God, Nourishing God, a God like Mother, Qadri Mutlak Khuda, Yehovah Elohim, Yehovah God, Yehovah Khuda, Yehovah Odi, Yehovah my light, Yehovah meri roshni, Yehovah Elohim, Yehovah our God, Yehovah hamara Khuda, El Elyon, Most High God, Ali Khuda, El Hakavut, God of Glory, Khudai Zul Jalal, Jalali Khuda, El Emet, God of Truth, Sachai Ka Khuda, El Gibur, Mighty God, قدرت والا خدا یہوا اوسین یہوا آر میکر یہوا ہمیں بنانے والا ایل خائی لیونگ گاڈ زندہ خدا الوہیم آزاد گاڈ آر ہیلپر مددگار خدا یہوا یرئیل यहोवा आर प्रोवाइडर मुहैया करने वाला खुदा यहोवा यरी यहोवा मेकादेश खेम यहोवा हु सैंक्टिफाइज यू यहोवा जो मुकद्दस करता है यहोवा निसी यहोवा आर बैनर यहोवा हमारा झंडा एलोहीम मेखासेनानी गॉड आर रेफ्यूज खुदामंद हमारी बना Eli Maliki, my God, my King. Mera Khuda, Mera Badshah. Yah, Yehovah who rides upon the clouds. Yehovah, jo badlon par sawar hai. Yehovah Rafa. Yehovah who heals. Yehovah Shafi. Yehovah Roi. Yehovah.
Stunde zusammen, naja, vielleicht eine Stunde, 15 Minuten. Großzügig, wie ich das bin, habe ich das ein bisschen gedehnt. Aber ich danke euch für eure Geduld und ich hoffe wirklich und bete für euch, dass es euch bereichert, dass es euch segnet. Und egal, was ihr davon behaltet, der Herr wird es in euch weiter wachsen lassen. Gute Nacht.